Hallo liebe Hörerinnen und liebe Hörer und willkommen zurück bei Einig Uneinig, A Better World to be Discussed. Die Debatte um die politische Verantwortung von Unternehmen ist nicht neu. Seit einigen Jahren und vor allem seit den vergangenen Landtagswahlen befindet sie sich jedoch im Wandel. Immer mehr deutsche Unternehmen bekennen sich öffentlich zur Demokratie und ihren Werten. Immer mehr Unternehmensführerinnen und Topmanagerinnen positionieren sich gegen Extremismus und für eine offene demokratische Gesellschaft. Norbert Ness ist Head of Strategic Communications and Governmental Affairs bei Evonik, einem der weltweit führenden Unternehmen für Spezialchemie und einem der einflussreichsten Unternehmen, wenn es um die Positionierung gegen Rechtsextremismus geht. Mit Frau Professor Alexandra Wuttig spricht er heute darüber, warum eine öffentliche politische Positionierung von Unternehmen so wichtig ist, warum der Aufstieg rechter Parteien auch aus wirtschaftlicher Sicht gefährlich ist und wie es gelingen kann, als Unternehmen Werte nicht nur zu kommunizieren, sondern sie auch auszuleben. Herzlich willkommen, Norbert. Herzlich willkommen, Alex. Bevor wir gleich mit Norbert ins Gespräch gehen, möchte ich gerne einmal dich fragen, Alex, dass wir einmal das Thema ein bisschen eingrenzen. Kannst du uns einmal kurz den Begriff Corporate Political Responsibility erklären? Über dieses Thema wollen wir heute sprechen. Vielleicht kannst du es uns schon mal ein bisschen erklären und uns dem Thema ein bisschen annähern.
Ja, sehr gerne. Also im Prinzip bedeutet das nichts anderes, außer dass Unternehmen sich ihrer Verantwortung bewusst werden und sich aktiv in politischen Themenfelder einbringen. Das heißt, entweder explizite politische Positionierung oder sich für nachhaltige und faire Bedingungen einsetzen. Das heißt das im Prinzip.
Und was meinst du, wie sollten Unternehmen ihre politische Verantwortung in der Gesellschaft wahrnehmen?
Oh, da gibt es ja eigentlich ganz, ganz viele Möglichkeiten, um sich als Unternehmen einzubringen. Hängt auch vom Geschäftsmodell natürlich ab. Aber grundsätzlich, jetzt mal allgemein gesprochen, kann man sich natürlich zu den gesellschaftlichen, demokratischen Werten bekennen, soziale Verantwortung übernehmen, Projekte unterstützen, Mitarbeiter dabei unterstützen, dass sie sich einsetzen. Da gibt es ganz, ganz viele Einsatzmöglichkeiten. Und natürlich muss ein Unternehmen schauen, dass das, was es tut, auch mit dem Geschäftsmodell und mit den geschäftlichen, also mit den Wirtschaftsmodellen, Zielen zusammenpasst. Das ist ja das Schöne, das eine geht nicht ohne das andere, würde ich sagen. Aber es gibt ganz viele Möglichkeiten, um sich dort eben einzusetzen und auch die Mitarbeiter dabei zu unterstützen, dass sie sich einsetzen. Denn ein Unternehmen alleine kann ja auch was bewirken, aber die Mitarbeiter an sich können ja dann nochmal das exponentiell dann bringen.
Vielen Dank, Alex. Dann wollen wir uns diesem Thema mal noch ein bisschen weiter nähern. Und zwar haben wir heute Norbert Ness von Evonik zu Gast. Ihr bei Evonik seht das Thema Corporate Political Responsibility als sehr wesentlich an. Und wir freuen uns, dass wir heute mit dir darüber sprechen dürfen und dass du uns erklärst, wie das aus Unternehmensseite wirklich auch erfolgreich funktioniert. Immer mehr Unternehmen positionieren sich ganz klar öffentlich zu politischen Debatten. Das scheint immer mehr an Wichtigkeit zuzunehmen. Evonik ist eines dieser Unternehmen. Der Vorstandsvorsitzende Christian Kullmann bezieht immer wieder Stellung zu politischen Themen und Parteien. Wie definiert ihr Corporate Political Responsibility bei Evonik?
Vielen Dank für die Einladung in den Podcast. Und es ist ein in der Tat sehr wichtiges Thema. Wir sehen das ja nicht nur bei den Wahlen in Deutschland, bei den Landtagswahlen vor einigen Wochen, sondern wir sehen das ja auch, wenn wir über Kontinente hinweg blicken. Und wir sehen das in der zunehmenden Polarisierung der westlichen Gesellschaften, dass Unternehmen sich da nicht an den Spielfeldrand stellen sollten. Und das tun wir nicht und das haben wir nicht getan. Corporate Political Responsibility ist ja erstmal, klingt nach einem Schlagwort. Wir haben das für uns in ein politisches Leitbild übersetzt und sehen eigentlich drei Stränge, die uns dabei wichtig sind. Das erste ist vielleicht ein wenig No-Brainer, wenn ich darauf hinweise, dass wir als Unternehmen natürlich auch politische Interessen haben. Also gemeinhin nennt man das dann Lobbyismus, wenn man sich gegenüber der Politik, gegenüber Behörden, gegenüber Gewerkschaften, Verbänden, der Zivilgesellschaft, wenn man sich einsetzt, wenn man für seine License to Operate kämpft, wenn man sich in Regulierungsthemen einmischt. Das gehört für uns aber mit in ein politisches Leitbild, wie wir es formuliert haben. Das zweite ist das Thema, was du eben schon angesprochen hast, nämlich wir sind ein westliches Unternehmen mit Sitz in Deutschland, mit weltweiten Standorten, mit über 32.000 Mitarbeitern weltweit. Und wir kämpfen und setzen uns ein für die Demokratie, für die Werte, die damit verbunden sind. Wir kommen da ja sicherlich gleich noch drauf zu sprechen. Und wir wollen da auch nicht nur gegenüber unseren Mitarbeitern, sondern auch gegenüber Kunden der Gesellschaft vielleicht auch so ein bisschen sowas wie ein Vorbild sein. Und dann gibt es noch etwas Drittes, was uns immer schon angetrieben hat. Das ist die Auseinandersetzung, auch der Rückblick und das Befassen mit der eigenen unternehmerischen Vergangenheit. Evonik ist ja eine junge Firma. Diesen Kunstnamen gibt es erst seit 2006, 2007. Evonik ist aus einem Merger verschiedener Unternehmen entstanden. Und einige unserer Vorgängergesellschaften, ich möchte beispielsweise die Degussa erwähnen, die hat es auch in den 1930er Jahren schon gegeben. Und die war salopp gesagt eigentlich an allem Schlimmen beteiligt, was es damals gegeben hat. Ob das Zwangsarbeit war, ob das die Distribution von Zyklon B war, ob das die Belieferung der Waffen-SS in den Konzentrationslagern war. Und die Auseinandersetzung damit und dieses Motiv des Nie wieder, in Klammern, ich weiß, dass das nicht das zentrale schlagende Argument in der Auseinandersetzung mit der AfD ist, aber für uns ist es trotzdem wichtig, sich dessen bewusst zu sein und auch immer wieder bewusst zu machen. Und wenn wir möglicherweise ja auch noch auf das Thema Antisemitismus zu sprechen kommen, wenn ich über die 1930er spreche, dann auch zu überlegen, was bedeutet das denn vor dem Hintergrund des Antisemitismus, den wir ja heute schrecklicherweise auch in Deutschland wieder erleben. Die Aufarbeitung ist übrigens so erfolgt, dass die Degussa schon vor vielen Jahrzehnten einen britischen unabhängigen Historiker beauftragt hat, schonungslos diese Geschichte zu recherchieren, aufzuschreiben und zu publizieren, ohne Rücksicht in Anführungszeichen auf Verluste, weil das gehört ja nun dazu, wenn man sich mit der eigenen Vergangenheit beschäftigt, dass man erstmal die Fakten klärt, um dann auch den heute im Unternehmen tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vom Auszubildenden bis zur Führungskraft deutlich zu machen, was ist da vielleicht schiefgelaufen und wo hat jeder eigene und jeder einzelne auch die Möglichkeit zu verhindern, dass sich etwas Schreckliches, Furchtbares wie seinerzeit wiederholt.
Vielen Dank für die Erklärungen. Seit wann positioniert sich Evonik in der Form denn schon mit diesem doch sehr deutlichen Leitbild? Denn die Entwicklungen nehmen ja zunehmend, der Bedarf wächst quasi an dieser Positionierung. Ich glaube aber, eure Entscheidung, diesen Weg zu gehen, ist schon älter als die akuten politischen Entwicklungen.
Also das erste Mal, also ich selber bin seit 10 Jahren bei Evonik und habe auch selber eine politische Vergangenheit im politischen Apparat, war Mitarbeiter. Und jetzt könnte man fast sagen, es ist ja auch schon Teil der politischen Arbeit in Anführungszeichen gewesen, dass Evonik, aber das tun andere Unternehmen auch, sich für dieses Thema auch jemanden aus der Politik holt. Also jemanden, der sich da auskennt, der die Mechanismen kennt. Es ist ja nicht mehr wie vielleicht in den 50er, 60ern, wo Lobbyisten mit dicken Zigarren von einem Champagner- und Austernbuffet zum nächsten eilen und man sich da mit altgedienten Bundestagsabgeordneten schmückt, sondern es geht ja darum, die Politik auch zu verstehen und die Mechanismen. Das vielleicht als Vorbemerkung, aber ich möchte das nicht auf meine Person beziehen. Das erste Mal, dass wir uns doch sehr klar positioniert haben, auch nach außen, erinnere ich, war 2017, als die AfD das erste Mal den Sprung leider in den Deutschen Bundestag geschafft hat. Und Christian Kullmann, unser Vorstandsvorsitzender, den Namen hast du ja gerade schon erwähnt, auf einer Betriebsversammlung an unserem größten Standort, den wir haben, in Marl, da arbeiten 10.000 Menschen, 7.000 von uns, in Marl sich vor die Mitarbeiter, vor die Betriebsversammlung gestellt hat und das Ergebnis der Bundestagswahl bewertet hat und gesagt hat, für ihn sei völlig klar, auch vor dem Hintergrund der eigenen Vergangenheit, mit der AfD wollen wir nichts zu tun haben. Die haben auch bei uns keinen Platz, kein Gehör. Wir laden sie nicht ein. Und sollten sie vorbeikommen wollen, werden sie bei uns nicht willkommen geheißen. Da gibt es ja dann in den weiteren Jahren auch interessante Beispiele, wo es beinahe schon mal dazu gekommen wäre, dass man mit der AfD zu tun gehabt hätte, was wir aber verhindert und vermieden haben. So, das war an der Stelle schon eine klare Positionierung. Vielleicht nicht in den Gazetten und in den Schlagzeilen. Da würde ich jetzt einen Zeitsprung machen in den Herbst des vergangenen Jahres, als Christian Kullmann in der Süddeutschen Zeitung ein recht großes Interview gegeben hat, was viel Aufmerksamkeit gefunden hat, was sicherlich auch beflügelnd war für unser, was ich eben schon mal vorgestellt habe, politisches Leitbild, also zum Ausdruck zu bringen, dass das eben auch, wie man so sagt, DNA des Unternehmens ist. Erst recht, wenn sich der Vorstandsvorsitzende so deutlich und stark und klar positioniert. So, und in dieses Interview ist ja im Heraufziehen November vergangenen Jahres der Landtagswahlen im Osten entstanden. Ich möchte schon darauf hinweisen, dass da auch viele unserer Peers noch in vornehmer Deckung waren. Und Christian Kullmann in dem Interview ja auch das feine Schweigen von Fritz Stern aufgegriffen hat, also die Begrifflichkeit des feinen Schweigens, was man in den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts ja auch schon mal erlebt hat, als die NSDAP sich auf den Weg machte, die Institutionen zu erobern. Und das hat Christian Kullmann angesprochen und ausgesprochen. Und nachdem dieses Interview in der Süddeutschen Zeitung erschienen war, zufällige vielleicht Doppelung von Ereignissen, hat das Handelsblatt wenige Tage später die DAX-Unternehmen abtelefoniert und abgefragt, wie haltet ihr es eigentlich mit der AfD? Und wenn ich das so erzähle, frage ich dann auch gerne schon mal die Zuhörenden, was glaubt ihr oder was glauben sie, wie sich von den 40 DAX-Unternehmen die meisten positioniert haben? Und nur ganz wenige schätzen das richtig ein, weil es haben sich nur 5 geäußert. 5 von 40 haben sich zu der Frage überhaupt äußern wollen, November 2023.
Naja.
Kam ja dann viel Dynamik in das Thema im Januar, als diese Potsdam-Konferenz öffentlich wurde, wo das Korrektivnetzwerk herausgefunden hat, dass da über Remigration nachgedacht worden ist in einem Zirkel von unsympathischen Menschen. Und das hat ja dann zu einer Bewegung und Wellenbewegung geführt. Und dann gab es Zeitungsanzeigen und Commitments und Stellungnahmen. So, und das würde ich dann nur der Vollständigkeit halber erwähnen wollen, Alex. Entschuldige.
Absolut, nein, ich wollte nur ganz sagen, das ist halt leider so. Und ich glaube, als Unternehmen haben die schon abgewogen, welches Risiko gehe ich ein? Verliere ich möglicherweise Kunden? Ja, setze ich mich oder worst case, kommt die AfD doch an die Regierung irgendwo und ich muss mich mit ihr als Behörde oder als Gesprächspartner auseinandersetzen. Und deswegen haben wahrscheinlich die meisten Angst gehabt und gehen dieses Risiko nicht ein. Und deswegen finde ich euer Engagement so viel wichtiger, weil wenn alle mitmachen und so einen offenen Brief und dann, weißt du, also dann schön in der Zeitung und dann stehen wir mit dabei, das ist doch schön, das machen wir doch alle mit. Da ist mein Risiko auch geringer und vielleicht fällt es auch gar nicht auf, dass mein Logo mit dabei ist. Das ist, wenn alle mitmachen, ich will das nicht kleinreden und ich finde es auch super, dass alle mitgemacht haben und das ist auch eine Bewegung und die will ich auf gar keinen Fall als negativ ansehen. Nur das Risiko ist dann für ein Unternehmen geringer und ich verstehe es auch als Unternehmen, sich muss man halt abwägen, haben wir ja dann auch gemacht, weil unter Umständen verlierst du halt eben Kunden, aber die Frage ist, willst du diese Kunden haben? Das ist halt auch die Frage, die musst du als Unternehmen dann treffen.
Da kommt ihr ja direkt, ihr springt gleich ein bisschen weiter, das finde ich gut, das machen wir direkt. Die Risiken sind ja gegeben, also vielleicht können wir die einmal kurz aufgreifen, denn neben dem ganzen Vorteilen, die wir gerne auch gleich nochmal im Detail aufführen würden, hast du jetzt, Alex, direkt auch schon die Risiken angesprochen fürs Unternehmen. Aber welche Risiken sind gegeben?
Ja, warte, die Risiken gehen auch noch viel, viel weiter. Ich darf ein bisschen die zu USA rüberschauen. Es gibt dort, die Archiven der nationalen Archiven von USA, die setzen sich seit 1-2 Jahren jetzt mit Programmen und machen viel. Und jetzt einfach als Vorbereitung auf die Wahl, just in case Trump gewinnen würde, haben die sich selbst schon zensiert und manche Sachen aus deren Programmen rausgenommen, die sich mit Sklaverei oder zu viel auf Martin Luther King und so weiter angezeigt. Was ich damit sagen will, die Risiken gehen viel weiter als nur die Risiken eines Unternehmens. Wenn wir damit anfangen und nicht Position beziehen, kann das unglaubliche Wellen schlagen. Ich würde mich fragen, warum kann so eine Behörde, also nationale Behörde, anfangen, sich aus Gehorsam, aus falsch verstandenen Gehorsam, sich selbst zu zensieren. Und das kann ja bei uns ja genauso passieren. Einfach aus Angst, was passieren würde, würde ich meinen Job verlieren, wenn es morgen die AfD kommt. Insofern, es hat persönliche Risiken für die, ja, für uns auch, die wir uns jetzt positionieren, you never know. Für Unternehmen hat es Risiko, aber für uns auch als Gesellschaft hat es ein Risiko, wenn wir das nicht tun.
Angst ist halt nie ein guter Berater. Also in dem Moment, wo wir uns alle fürchten und den Mund nicht mehr aufmachen, wird es natürlich dünn, würde ich jetzt mal sagen. Insofern müssen wir laut werden, wir müssen das auch aussprechen, was wir denken und dürfen uns da nicht kleinreden lassen. Norbert, lass uns einmal teilhaben an den, machen wir erstmal den positiven Teil. Was sind die Vorteile davon, euch so klar zu positionieren? Wo seht ihr als Unternehmen den großen Fit? Und dann gehen wir doch nochmal auf die Risiken ein, die ja vielleicht doch auch durchaus gegeben sind.
Ja, also ich glaube, das muss man immer miteinander abwägen. Insofern würde ich jetzt auch trotz allem mit einem Risiko beginnen und dann zum Vorteil kommen. Ein Risiko besteht ja darin, wenn Menschen beispielsweise aus den Vereinigten Staaten nach Deutschland schauen und die Zeitungen studieren oder auch die amerikanischen Zeitungen lesen über den Aufstieg in Anführungszeichen der AfD, also das Comeback einer Nazi-Partei oder so ähnlich hieß es auch in der New York Times vor einigen Wochen in der Headline, dass uns natürlich Investoren und Kunden und Geschäftspartner fragen, ey, sag mal, was ist denn bei euch in Deutschland los und was ist denn mit eurem Unternehmen und was passiert da gerade? Also das, was ein vermeintliches Risiko ist, dass man Kunden verliert. Und wir sind jetzt nicht der Mittelständler in Erfurt, in Ostdeutschland, der vielleicht oder der Bäcker in Dresden, wo das sicherlich ein anderes Thema ist. Das kann ich auch nicht beurteilen. Das ist nicht meine Expertise. Aber wir sind weltweit unterwegs und müssen das schon auch abwägen. Wie ist dann das Bild von Deutschland? Und was fragt man uns dann auch später vielleicht? Was habt ihr eigentlich getan in dieser oder jener Situation? Und dann war es, um ein berühmtes Wort der Politik aufzugreifen, für unseren Chef auch alternativlos, sich in der Süddeutschen Zeitung sehr deutlich zu positionieren und damit ja eine Botschaft nach außen an die Öffentlichkeit, an, sagen wir mal, Mitbewerber, andere Unternehmen, an die Politik zu senden, die auch angekommen ist, aber auch nach innen an die Belegschaft und an die Mitarbeiter. Das ist eben mehr als nur zum guten Ton bei uns gehört, wenn man bei uns tätig ist, sich an die mit der Demokratie verbundenen Werte, Freiheit, Toleranz, Liberalität etc., dass die gelten und dass die unumstößlich sind und dass derjenige und diejenigen, die sie beseitigen wollen, wie beispielsweise die AfD, in Klammern bei der BSW muss man mal gucken, wie sich dieser Laden da entwickelt, möchte ich nur kurz einstreuen, weil das muss man ja zumindest auch mal erwähnen und da gibt es natürlich auch Fragezeichen für uns. So, also diejenigen, die diese freiheitlich-demokratische Grundordnung stürzen oder in Gefahr bringen wollen, die haben dann bei uns auch nichts verloren. Und das ist ein klares Bekenntnis und eine Chance, auch sich als Unternehmen, auch im Zusammenhalt der Belegschaft und der Mitarbeiter untereinander zu positionieren und daraus auch in Anführungszeichen Gewinn zu ziehen.
Absolut. Und ich glaube auch, also umso mehr erwartet die Öffentlichkeit mittlerweile, dass man sich positioniert, habe ich das Gefühl, ja, weil eben auch so viele mitmachen. Und das ist auch eigentlich was Gutes, denn Unternehmen, wenn sie eine gewisse Größe haben, haben sie auch eine gewisse Credibility und man hört auf das, was gesagt wird und das finde ich gut. Und dann kann man einfach auch was bewirken mit seiner Stimme als Unternehmen und dessen Bewusstsein, was man damit erreichen kann. Und ich glaube, man kann nicht oft genug betonen, was es bedeuten würde, wenn man es nicht machen würde und wenn man nur zuschauen würde und was für Risiken es hätte, wenn die AfD bei uns, ich sag mal nächstes Jahr Bundestagswahl, sehr viele Stimmen bedeuten würden, was du schon gesagt hast, dass Standort Deutschland dann nicht mehr die Bedeutung hätte, die wir uns alle wünschen, brauchen wir, glaube ich, nicht näher zu diskutieren. Das ist irgendwie jedem klar, dass wir dann keine Fachkräfte bekommen wir sowieso kaum. Wer will denn dann quasi denn gerne noch nach Deutschland kommen, die hochqualifizierten Kräfte, die wir alle brauchen? Warum sollen sie Deutschland aussuchen, wenn sie hier nicht so behandelt werden, wie sie das von anderen Ländern quasi gewohnt sind. Insofern glaube ich, dass wir zu kurz denken, wenn wir nur denken, naja, aber die AfD ist doch gar nicht rechtsextremistisch. Macht euch die Mühe und schaut an, was die AfD für Wahlprogramme hat oder was sie verspricht, in Anführungsstrichen, und was es für uns bedeuten. Und wenn wir dann pauschal sagen, naja, dann weniger EU und so weiter, einfach einen Schritt weiter denken und auch nochmal nachdenken, was bedeuten würde weniger EU, was schaut ein bisschen nach England vielleicht, was es da für Auswirkungen hat und dann weniger pauschal sind. Insofern finde ich, dass ich glaube, die Risiken als für ein Unternehmen, sich nicht zu engagieren, sind aus meiner Sicht viel größer als die Risiken, sich zu engagieren. Ich weiß nicht, Norbert, ob du das anders siehst, aber es steht so viel auf dem Spiel, dass es, glaube ich, keine Option wäre, einfach nur zu sagen, wir halten uns da raus, gerade wenn man ein Gewicht hat, ja, wenn, wie du schon sagst, wenn du der Bäcker irgendwo auf dem Land ist, naja, gut, ist es trotzdem wichtig, dass man sich einbringt und zwar lokal, aber wenn man so eine gewichtige Stimme hat und eine Seite in der Süddeutschen Zeitung bekommt, dann ist es gut, wenn man sie richtig und gut nutzt.
In der Süddeutschen und unlängst auch in der Financial Times weltweit, weil ich habe erwähnt, dass es da ja auch Berichterstattung in den USA gegeben hat nach den Landtagswahlen in Ostdeutschland. Und dann die Financial Times eben als Positivbeispiel auch das Postulat unseres Vorstandsvorsitzenden und unsere Position berichtet hat. Ich möchte zwei Punkte vielleicht noch zum Thema Chancen und Risiken ergänzen. Der erste Punkt, wir haben natürlich eine gute Chance, auch dadurch, dass unser Vorstandsvorsitzender lange auch für die Kommunikation des Unternehmens verantwortlich ist. Ich verstehe, wenn es große Konzerne gibt, die vielfach von Menschen geleitet und gelenkt werden, die so eine McKinsey also oder andere Unternehmensberater-Vergangenheit haben, die werden ja mehr in der Welt der Excel-Tabellen groß als mit historischen Büchern und mit der Befassung mit Vergangenheit und mit der Prallheit von Kommunikation und auch dem Spielen der unterschiedlichen Arten, die es in Kommunikation gibt. Also Christian Kullmann hat ja nicht nur mit der Süddeutschen gesprochen, sondern hat sich auch damals bei Frank Plassberg in the heat of the battle bei Hard Aber Fair gestürzt, wo ich natürlich auch viele Kollegen kenne aus meiner Zunft, die sagen, ey, wie habt ihr den denn trainiert und wie viele Wochen und wie viele Monate? Und also das ist ja dann diese Angst oder dieser Kontrollwunsch führt ja dann dazu, dass man sich eher gar nicht bewegt, als Absolut. Zu sagen, ich ergreife jetzt mal die Chance, auch einem breiteren Publikum im Fernsehen das auszubreiten und darzulegen. Also das ist ein Punkt, den ich schon auch ansprechen möchte. Und insofern ist das eben auch an der Stelle für uns dann vielleicht, ich will nicht sagen leichter, aber auch für diejenigen, die bei uns im Unternehmen an der Stelle hauptberuflich tätig sind, dann natürlich auch leichter, einen Vorstand zu begeistern und zu überzeugen und zu unterstützen. Und dieses Interview ist ja nicht wie dieser Podcast, dass man sich einfach hinsetzt, ein Mikrofon kriegt und drauf losplaudert, sondern das ist ja vorbereitet worden. Also da gab es verschiedene Sessions und Sitzungen, wo wir mit dem Vorstand das natürlich auch, wie nennt man das heute, Q&As, was da alles gefragt werden könnte und was die Argumentation ist und vor und zurück. Also es ist jetzt nicht nur so ein spontanes Ding, wie wir das hier heute so lockerflockig machen, sondern eine ganz präzise vor- und ausgearbeitete Angelegenheit gewesen.
Umso besser, also umso interessanter finde ich auch, dass ihr es ja richtigerweise macht und dass ihr das als Teil der Geschäftsstrategie, wenn ich das richtig verstanden habe, versteht und mit einbezieht. Vielleicht hat es deswegen auch dieses Gewicht insofern und auch eine Legitimität im Unternehmen dann, wenn es quasi Teil des Ganzen ist.
Wobei unser Leitbild, dieses politische Leitbild, Corporate Political Responsibility, hat die Überschrift unternehmerisch handeln, politisch wirken. Und das unternehmerisch Handeln steht natürlich als erster Satz. Und ich habe ja eben in der Vorstellung schon gesagt, ich bin auch der Cheflobbyist des Ladens. Also das, was man gemeinhin, wo man sagt, oh, mit dem will ich mich aber eigentlich nicht sehen lassen und treffen. Und die wollen ja immer nur die Regulierung wieder vereinfachen. Und die Chemie leitet sowieso alles in die Flüsse ein, wie man das ja früher so im Klischee gerne dargestellt hat. Nein, wir kämpfen auch für unsere politischen Themen. Und kurzer Werbeblock ist ja vielleicht nach einer Viertelstunde erlaubt. Spezialchemie klingt ja vielleicht durchaus sympathisch, ist es auch. Also was wir alles herstellen, ist genau das, wo die Politik, ob das Europa, meinetwegen auch die Vereinigten Staaten, Brüssel, selbst China, sagt, wir brauchen eine Transformation. Wir müssen weg von fossilen Ressourcen. Wir müssen hin in eine Kreislaufwirtschaft. Wir brauchen beispielsweise mehr Windräder. Was brauche ich, um ein Windrad zu bauen? Ich brauche Stahl, am liebsten grünen Stahl. Wir werden sehen, ob dieses Geschäftsmodell auch hier im Ruhrgebiet eines Tages funktioniert. Aber wir brauchen auch Isophoron-Chemie. Isophoron-Chemie gibt es bei uns in Herne, ist auch im Ruhrgebiet. Und das sind Crosslinker, Vernetzer, die ich brauche, um Windradflügel stabil zu machen. Also möglichst leichten Stahl, weil sonst drehen die sich nicht mehr, der aber nicht auseinanderbröselt. Und das stellen wir in Herne her. Und dafür brauchen wir natürlich, wenn wir in Deutschland produzieren, vielleicht auch andere Voraussetzungen als andernorts. Und das ist etwas, unternehmerisch handeln, für das ich mich einsetze. Leichtbau bei Autos wäre ein anderes Thema und vielleicht noch ein drittes. Als wir alle uns haben impfen lassen gegen Corona mit möglicherweise BioNTech, haben wir auch Evonik in unseren Adern fließen lassen, weil die Lipide, also die Fettpölsterchen, die ich brauche, damit der Impfstoff im Körper an die richtige Stelle gelangt, die gibt's auch bei uns. Und das ist etwas, wo wir natürlich als Unternehmen auch sagen, da leisten wir sicherlich einen Beitrag für das Portemonnaie der Firma, aber eben auch für die Gesellschaft und für Ziele und Zwecke, die damit verbunden sind.
Absolut. Also ihr übt auch legitimen Einfluss aus eurer Sicht.
Hey, super. Danke, Frau Professor.
Nachdem ich mich kurz erschreckt habe, dass ich assimiliert worden bin quasi und jetzt eins mit Yvonne bin, nach meiner Impfung.
Wunderbar. Danke für diese Ausführungen an euch beide und den kleinen Werbebanner. Norbert, ihr setzt euch ja in einige Handlungsbereiche ein. Und wo seht ihr denn die stärksten Handlungsbedarf überhaupt im Bereich von CPR?
Also, erstmal ist gut, genau, dass du über Handlung sprichst. Den zweiten Punkt, den ich eben angeteasert habe, habe ich nämlich gar nicht gesagt. Haltung ist ja das eine. Also Interviews geben, Anzeigen schalten, sich an Anzeigenkampagnen beteiligen. Und auch da gibt es natürlich Nuancen. Also unser Chef Christian Kullmann, sehr outspoken. Er spricht ja auch, er greift die Begrifflichkeit auf, die in der Politik teilweise ja verwendet wird, ist eine Nazi-Partei. Es gibt natürlich andere CEOs, die machen auch bei LinkedIn ihre Posts. Und da wird dann über die allgemeinen Werte der Demokratie gesprochen, was auch gut und wichtig ist, aber manche Sachen eben nicht konkret angesprochen. Aber Haltung ist halt eine. Ohne Handlung ist Haltung auch schal. Und da haben wir nicht erst letzten Herbst nach dem Süddeutsche Interview angefangen, sondern auch da sind wir ja in einer viel längeren Tradition, übrigens auch als Ausfluss aus dem, was ich eingangs gesagt habe, die Betrachtungen des britischen Historikers zur Vergangenheit unseres Unternehmens. Beispiel die Mutausbruchtage. Da denke ich immer an einen Kollegen von mir, Sven Scharnhorst, der das seit vielen Jahren betreut und begleitet. Mutausbruchtage müssen unsere Auszubildenden nämlich absolvieren. Und da lernen sie dann nicht, wie ich aus dem Reagenzglas irgendeine Flüssigkeit in eine andere reinkippe, was Chemie ist, sondern sie lernen was über Demokratie und über die Werte und über die Unternehmensgeschichte. Und das sind auch mehrere Tage, an denen wir das den Auszubildenden, den jungen Leuten vermitteln. Wenn man bei uns Führungskraft wird oder weiterentwickelt wird, muss man sich auch mit Werten und mit Demokratie und Gesellschaft beschäftigen. Das ist dann auch wieder ganz konkret Teil meiner eigentlichen Aufgabe als jemand, der auch das Büro in Berlin von uns leitet. Sprich, die angehenden Führungskräfte sind einmal im Jahr in Berlin und treffen dann eben auch Leute aus der Politik oder Leute aus dem Ehrenamt, um sich eben über mehr zu informieren, als nur, wie man Profit macht oder wie man die Innovationen maximiert, sondern eben auch Demokratie, Haltung, Respekt, Liberalität, Toleranz und all diese Werte, die wir vermitteln wollen.
Das heißt, euch wir ist haben, wichtig, auch in das Handeln wirklich zu gehen, klare Umsetzung zu schaffen und nicht nur in den Medien euch zu positionieren, sondern eure gesamte Belegschaft mitzunehmen.
Und das finde ich ganz kurz nur deswegen so spannend und auch so richtig, weil ich mir vorstellen kann, dass ihr nicht nur Applaus dafür bekommt. Nur ein dummer wahrscheinlich Beispiel, aber ich habe mal einen LinkedIn-Post gemacht, wo ich halt wirklich gefragt habe, was haltet ihr davon, wenn wir zu Demokratie quasi, ich sage es jetzt, Weiterbildung, also Kurse zu Demokratie, was bedeutet Demokratie und so weiter. Und ich habe ganz viele Kommentare bekommen, lasst die Leute wählen, was die wollen, indoktrinieren. Also es ist nicht nur auf Zuspruch, sondern da sagt man, lass mich in Ruhe mit dem Scheiß. Ich weiß genug, ich will gar nicht wissen. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass es für euch auch gar nicht leicht ist, das durchzusetzen und dass nicht nur alle, oh super, willig geschrien wird. Also das
da will ich umso Da, Alex, da will ich direkt einklinken, weil das eine ist ja, wenn Norbert nach außen geht in seiner Rolle und sich positioniert und auch Herr Kullmann das macht. Aber wie ist es denn für die Belegschaft? Das ist ja durchaus auch ein Mindset, was man auch vielleicht nicht von jedem erwarten kann. Ist es so, dass das die gesamte Belegschaft mitträgt? Hat sich da eine Verschiebung auch ergeben in der Belegschaft? Merkt ihr, dass das grundsätzlich auch im Einstellungsprozess schon einfach massiv Gewicht hat, dass sich entsprechend auch nur Personen bei euch melden, die sich auch politisch engagieren. Wie nehmt ihr das wahr? Also das bei so einem großen Unternehmen ist ja doch auch das Feld der Individuen wahrscheinlich riesig. Wie erlebt ihr das?
Das sind ja so viele Fragen auf einmal. Also natürlich, natürlich wird auch in einem Unternehmen diskutiert, auch kontrovers diskutiert. Das Schöne an Demokratie ist ja, dass wir genau das auch wollen und brauchen. Anders als in diesem Podcast, wo wir alle einer Meinung sind. Und es ist ja viel schöner, wenn man sich auch reiben kann. Und das findet statt. Und bei uns im Intranet kann man auch kommentieren, was der Vorstand nach draußen gibt. Anders als in den sozialen Netzwerken geht das aber nicht unter irgendwelchen Pseudonamen wie Meerschweinchen26, sondern mit Name, so dass man nachgucken kann, wo sitzt der, in welcher Einheit, wer ist der Vorgesetzte, beziehungsweise ist er vielleicht selber Führungskraft. Das findet auch statt. Und ich habe auch schon die Vision, und daran arbeiten wir gerade, dass wir unseren Führungskräften da auch noch ein bisschen mehr Rüstzeug geben für solche Diskussionen. Ich sage mal Diskussionen an der Werkbank, denn das eine ist der Tone from the top, das andere ist ja dann nachher auf dem Platz, also in der Anlage, im Labor, in den Teams, wo man dann eben nicht sagt, wir würgen jetzt die Diskussion ab, weil ich weiß nicht, was ich sagen soll, oder auch nicht in die falsche Richtung diskutiert. Man da auch nicht vergessen darf, unternehmerisch handeln. Wir sind natürlich, wir kommen ja zusammen am Arbeitsplatz, um Wertschöpfung zu erzeugen und nicht um uns von morgens bis abends, dann meine ich nicht abwertend, nur mit Demokratie und Gesellschaft zu beschäftigen, aber ist natürlich ein Thema, was auch Kontroversen beinhaltet. Übrigens, als Christian Kullmann jetzt vor einigen Tagen den israelischen Botschafter getroffen hat in Berlin, haben wir das auch in unseren internen Medien berichtet. Das war ein Thema, das hat nicht weniger Aufmerksamkeit auch im Negativen gefunden als manches Postulat in Richtung AfD und pro Demokratie. Eine Einstellungsvoraussetzung ist das nicht, aber wenn jemand bei uns sagt, er macht Politik im Kommunalen oder meinetwegen auch, wenn sich jemand bewerben will um ein Mandat auf Landes- oder Bundesebene, wir würden das unterstützen. Also auch klar unterstützen, denn Kommunalpolitik heißt ja, da sind Sitzungen auch schon mal um 16 Uhr nachmittags oder um 17 Uhr. Und wenn ich Schichtarbeiter bin, das gibt's bei uns, oder wenn ich, Führungskraft bin, muss ich dann gegebenenfalls auch mal früher nach Hause gehen dürfen. Und das ist ausdrücklich gewünscht und erlaubt. Ob das in jeder Einheit, ich habe gesagt 32.000 Mitarbeiter, 20.000 in Deutschland, auch immer so exerziert und praktiziert wird, ich weiß es nicht. Aber auch hier ist, glaube ich, Tone from the top wichtig, dass das auf jeden Fall auch beim Vorstand und bei den Einheiten, die für den Vorstand arbeiten, wie die Einheit, für die ich verantwortlich bin, dass das eben auch klar ausgesprochen und artikuliert wird. Wir machen keine Wahlempfehlung. Also es gibt jetzt nicht bei Evonik einen Aushang am schwarzen Brett oder im Intranet, man soll die oder jene Partei wählen. Wobei, wenn ich die Programme analysiere, es sicherlich welche gibt, denen man dann eher seine Stimme geben sollte, wenn man sich für Spezialchemie in Deutschland einsetzen möchte. Aber wir haben beispielsweise vor der Europawahl auch eine interne Kampagne gemacht zum Thema Geh wählen und stärkt die Demokratie. Wenn man bei uns den Rechner hochgefahren hat vor der Europawahl, da gibt es ja immer so Startbildschirme. Da steht normalerweise Achtung vor Werksspionage oder was weiß ich, wir haben Betriebsratswahlen. Da war dann aber wochenlang auch was zu lesen über die Europawahl und über die Bedeutung und dass es wichtig ist, wählen zu gehen. Da möchte ich schon sagen, dass es für mich ernüchternd war, als ich mir nachher die Ergebnisse an den Standorten, wo wir sind, angeschaut habe. Ich habe gesagt, in Marl beispielsweise 7.000 Mitarbeiter von Evonik. Ich wollte wissen, hat es Ausschläge gegeben bei der Europawahl in Marl, die man sehen kann? Ist die AfD da vielleicht schwächer als im Schnitt des Ruhrgebiets? Nein. Ist die Wahlbeteiligung vielleicht höher als im Schnitt des Ruhrgebietes? Auch nein. Da sind vielleicht auch 7.000 Menschen dann zu wenig, um das Pendel in die eine oder andere Richtung bewegen zu können. Aber vielleicht kann man auch nicht alles nur mit betriebswirtschaftlichen Benchmarks untersuchen.
Ja, und du weißt ja auch nicht, wie schlimm es gewesen wäre, wenn ihr es nicht gemacht hättet. Also insofern, ein Impact ist auf jeden Fall da. Ob der Impact unmittelbar zu sehen ist, man kann nicht alles messen. Das ist leider auch in dem legitimen Einfluss, denn du und übst auch nicht immer alles unmittelbar zu messen. Aber irgendeine Wirkung wird es gehabt haben, da bin ich mir sicher. Und das ist auch kein Grund, um aufzugeben, sondern um mehr Ansporn, um es the next time immer noch zu machen.
Norbert, weil du das gerade ansprichst, gibt es für euch Möglichkeiten, das messbar zu machen, eure CRP-Maßnahmen?
Also wir können natürlich messen, wie viele Auszubildende nehmen am Mutausbruch teil und wie viele Führungskräfte an der Werteschulung, die ich angesprochen habe. Wir sind, wie man sicherlich weiß, ja auch sehr eng mit einem erfolgreichen Bundesliga-Verein verbunden, mit dem BVB, den wir in seinem Kampf gegen rechts, der vor einigen Jahrzehnten schon mal viel virulenter war als momentan, weil die da in ihrer Anhängerschaft auch ein Problem hatten mit Neonazis, also härter noch als AfD. Mit dem sind wir auch eng verbunden. Wir unternehmen gemeinsame Fahrten ins ehemalige Konzentrationslager nach Auschwitz. Jetzt könnte ich natürlich messen, wie viele Fahrten, wie viele Teilnehmer. Aber ich glaube, das ist nicht die Frage, die Richtung, in die du zielst. Ich glaube, da hat die Alex eben schon alles zu gesagt. Also nichts tun ist auch keine Alternative. Ja. Und insofern, selbst wenn man vielleicht eine leichte Enttäuschung hat nach so einer Europawahl beispielsweise, weil sich eben keine Ausschläge erkennen lassen. Aber hätte Fahrradkette, hat, glaube ich, Per Steinbrück mal gesagt. Also insofern, wir machen's.
Ich verstehe, euer Weg ist alternativlos und den habt ihr für euch so definiert. Du hast auch gesagt, dass das jetzt natürlich für euch als westdeutsches Unternehmen, europäisches Unternehmen, großes Unternehmen vielleicht auch in der Handhabe an der einen oder anderen Stelle vielleicht einfach ja von den Grundvoraussetzungen anders ist als für Klein- und Mittelständler, die vielleicht im osteuropäischen Gebiet angesiedelt sind. Haben wir trotzdem eine Empfehlung, die wir vielleicht unseren Hörern oder Hörerinnen mitgeben können, die vielleicht in der Unternehmensspitze sind und sich vielleicht, weiß ich nicht, noch nicht trauen, ins Handeln zu können? Welche Maßnahmen können sie ergreifen, um ihr Unternehmen vielleicht auch als Mittelständler da vielleicht voranzutreiben?
Also was uns auch, glaube ich, auszeichnet, ist Dialog. Also nicht nur Tone from the top und Ansagen, sondern man spricht miteinander. Unser Vorstand spricht auch mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den digitalen Formaten, die es heute gibt. Und das kann natürlich der Mittelständler auch, diesen Dialog. Ich bin kein Experte für Ostdeutschland, möchte da nicht anmaßend sein.
Es kann auch in Westdeutschland sein.
Für mich war sehr beeindruckend, dass der Verband der Familienunternehmen, der nun wirklich nicht gefährdet ist, irgendwie linksextremistisch zu gelten oder also eine sehr konservative Truppe, dass der ein, ich finde, wunderbares Papier gemacht hat zum Thema, was steht eigentlich im Wahlprogramm der AfD? Und die Alex hat da ja eben schon darauf hingewiesen. Das eine ist ja immer, dass man an die 1930er erinnert und nie wieder das Argument. Ich weiß, dass Soziologen und Meinungsforscher gerade auch in Ostdeutschland sagen, je mehr ich das sage, desto mehr schweiße ich bei denen eigentlich die zusammen, die sagen, dann machen wir es jetzt erst recht. Aber im Wahlprogramm der AfD stehen ja auch noch ganz andere Sachen, also was den Sozialstaat angeht, was die Kosten angeht. Wir haben eben über Fachkräftezuwanderung gesprochen. Die würde dann, also das wäre ein Anschlag auf den Wirtschaftsstandort Deutschland, wenn die an irgendeiner Stelle Verantwortung tragen. Und das kann ein Mittelständler, ein Bäcker, ein Metzger, ein Handwerker, ein Elektroinstallateur auch in Ostdeutschland dieses Familienunternehmerprogramm lesen. Das ist auch ohne Schaumverbund. Das ist eine wunderbare Faktensammlung, gibt es im Internet. Da googelt man Familienunternehmer und AfD. Und hat dann auf 20 Seiten ein PDF und wie heißt das in der Bibel, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Und das sind diese Früchte, das ist dann mehr als nur Haltungspositionierung, sondern das ist Content und Inhalte und das wäre eigentlich meine Empfehlung. Und übrigens, das Ding habe ich dann irgendwann mal bei LinkedIn unter meinem Account gepostet und die Wutschreie in den Kommentaren zeigen ja dann, dass man da viel mehr auf die 12 getroffen hat, als wenn man sich an der Vergangenheit oder an historischen Analogien abarbeitet.
Das kann ich mir vorstellen. Alex, hast du noch einen Ansatz?
Ja, ich würde mir wünschen, das, was Norbert gesagt hat, natürlich auch, und dass mehr Unternehmen auch eine klare Positionierung zum einen haben und auch wenn sie nicht die wirtschaftliche Kraft haben, solche tolle eigene Projekte zu initiieren, wie ihr das macht, Projekte zu unterstützen, die das tun. Ja, man muss ja nicht irgendwie eine eigene Demokratieschulung durchführen. Es gibt durchaus auch draußen Projekte, die das tun irgendwie. Also man findet Mittel und Wege, wenn man will, Projekte rund um das Thema Demokratie zu unterstützen. Demokratie ist Dialog. Demokratie beginnt auch schon, ich sag, bei Frauenförderung, Leute über ihre Rechte aufzuklären. Es ist so vielfältig, ja. Es gibt nicht nur das eine, aber wichtig ist es einfach, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und zu sagen, was kann ich denn tun? Sei es auch nur, dass ich meine Mitarbeiter, wenn sie sich politisch engagieren, 2 Stunden pro Woche freistelle, dass sie sich entweder direkt für ein Mandat oder auch sonst wie politisch engagieren, lokal. Also man kann so viel tun, es ist nur wichtig, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ansonsten wird man gezwungen, sich damit auseinanderzusetzen. Nur ein letztes Beispiel, bevor wir aufhören. Nike, wunderbares Beispiel. Man konnte sich noch vor einigen Zeit online das eigene Schuh quasi zusammenstellen in den Farben der AfD. Und dann hinten kann man sich ja Initialien und dann hat man AfD halt machen lassen. War möglich, haben viele bestellt, musste Nike im Endeffekt also quasi im Nachhinein reagieren und das unterbinden. Also was ich damit sagen will, man muss sich in one way or another damit auseinandersetzen. Entweder wird man gezwungen, weil irgendwas passiert, womit man nicht gerechnet hat und dann ist es doof, oder man kann aktiv irgendwie darauf hinwirken und das auch positiv für ein Unternehmen nutzen. Insofern, das wäre mein Appell, macht es Teil der Geschäftsstrategie. Es geht hier nicht um Almosen oder um Spenden nur, sondern macht es Teil der Geschäftsstrategie, wie man es am besten macht. Ja, kann jeder irgendwie schauen, wie es für sich passend ist.
Ich danke euch. Ich würde jetzt zu unserer letzten Frage kommen. Wir laufen schon aus der Zeit raus. Es ging schnell mit euch. Welche Erwartungen hast du an ein Unternehmen, Norbert, künftig noch klarer Stellung zur Beziehung, um Veränderung zu bewirken?
An uns oder an alle Unternehmen?
Nee, was du an deutsche Unternehmen im Allgemeinen hast, was du dir wünschen würdest.
Also jeder muss seins tun, das ist erstmal wichtig. Da wollen wir auch nicht mit Zeigefingern und mit Keulen durch die Gegend laufen. Ich wünsche mir eigentlich, dass die wertegebundene Politik der Mitte, dass die jetzt mal wieder vernünftig anfängt zusammenzuarbeiten, weil das ist eigentlich die beste Antwort auf jeden Extremismus, ob AfD oder BSW, wenn es nicht nur Streit gibt und Zank und irgendwelche Gipfel, die nicht stattfinden oder doch stattfinden, sondern wenn sich da mal zusammengerissen wird, vielleicht auch eine klare Mehrheitsposition und das würde ich mir wünschen. Da denke ich übrigens auch an unternehmerisch Handeln. Das hilft dann auch bei unseren berühmten Rahmenbedingungen, wo man dann auch mal über mehrere Jahre, vielleicht Jahrzehnte Verlässlichkeit bekommt für unternehmerische Entscheidungen in Deutschland und Europa. Wir sind gerne Vorbild, das klingt so pathetisch. Also man kann sich bei uns gerne was abgucken. Wir geben auch Tipps, wir sind auch vernetzt. Es gibt das Business Council for Democracy von der Hertie-Stiftung ins Leben gerufen. Elisabeth Nia leitet das, eine ehemalige Zeitjournalistin. Die kümmern sich auch um so Fake News. Wie können Unternehmen ihre Mitarbeiter besser schulen? Da machen wir auch mit. Also es gibt ja auch Netzwerke, in denen man sich tummelt. Und auch vielleicht anknüpfend an die Frage davor, es gibt alles, wenn man will, kann man sich da auch informieren und bewegen und austauschen. Und wir teilen auch gerne unser Wissen, so wie ich das ja heute auch versucht habe, hier einzubringen.
Danke dafür. Alex, wie ist es bei dir, deine Erwartungen an die Unternehmen da draußen?
Absolut. Ich würde auch sagen, was heißt Erwartung? Ich würde es mir tatsächlich wirklich wünschen, dass jeder sein oder jede ihren Teil dazu beiträgt, im Rahmen des Möglichen. Aber ich glaube, einfach nur zu hoffen, es wird schon gut gehen, dafür ist es zu spät.
Ja, ich danke euch beiden für das Gespräch heute. Es war sehr, sehr spannend. Ich hätte wirklich gerne noch länger mit euch gesprochen. Ich glaube, ihr hättet noch zahlreiche, hilfreiche Informationen für uns gehabt. Aber an dieser Stelle beenden wir diese Impulse nur. Wenn auch du keine Folge verpassen möchtest, kannst du Einig Uneinig auf Spotify und auf allen gängigen Podcast-Plattformen abonnieren. Und wenn der Podcast dir gefällt, freue ich mich auch sehr über eine Bewertung. Hast du selber ein Thema, über das du mit Alexandra sprechen möchtest, dann schreib uns gerne eine Mail unter einiguneinig@iu.org. Die findest du auch nochmal in den Shownotes. Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Einig Uneinig.